Simon verließ das Haus Schritt aus, die Aktentasche in der Hand, fest entschlossen, Vinzents Brief zu vergessen. Natürlich konnte man nichts absichtlich vergessen, aber man konnte an andere Dinge denken. Sich umsehen, die Welt beobachten, sich seine Gedanken machen. Bis zu seiner Schule hatte er es nicht weit. So gesehen lag die Wohnung ideal, in der er nun schon seit über 30 Jahren lebte. Anfangs hatten sie zur Miete gewohnt, Helene und er. Aber als sich ihm später die Gelegenheit geboten hatte, die Wohnung zu kaufen, hatte er es getan. An dem Kredit zahlte er allerdings immer noch. Nicht, weil ihm Helene so viel Unterhalt abknöpfte. Im Gegenteil, sie hatte ihn erstaunlich früh gebeten, ihr kein Geld mehr zu überweisen. Sie hatte auf eigene Faust Karriere gemacht, war heute ein großes Tier in einem der Zeitschriftenkonzerne, die jene unsäglichen Magazine herausgaben mit Fotoberichten über prominente und adlige und schreckliche Verbrechen. Publikationen, von denen es Simon schwer fiel zu glauben, dass Menschen sie tatsächlich lasen und auch noch Geld dafür bezahlten. Aber offenbar musste das der Fall sein. An dem Kiosk, den er täglich passierte, hingen sie jedenfalls alle aus. Ein großes, buntes Mosaik aus scheußlichen Titelbildern mit schreienden, denkbar schwachsinnigen Überschriften. Die Schule kam in Sicht. Auch so ein hässlicher Bau. Ein Betonklotz in einem Stil, den man einmal für modern gehalten hatte. In einer Zeit, als es modern gewesen war, Erfahrungen und Werte früherer Generationen grundsätzlich über Bord zu werfen und zu glauben, man könne alles aus dem Stand heraus besser machen. Beton war das Resultat gewesen, der inzwischen grünschimmlig verrottete, und Flachdächer, die seit Jahren leckten, ohne dass irgendeine der vielen Firmen, die man hatte kommen und gehen sehen, imstande gewesen war, etwas daran zu ändern. Deswegen gehörten mittlerweile ein Dutzend Plastikbadewannen, die man bei Bedarf unterstellen konnte, zum festen Inventar der Schule. Was die Atmosphäre anbelangte, die im Inneren des Gebäudes herrschte, hatte er es aufgegeben, sich dazu zu äußern. Wie in einer U-Bahn-Station, hatte ein Fünftklässler einmal gesagt, und das, fand Simon, fasste es besser zusammen als alles, was er sonst an Kommentaren gehört hatte. »Der König kommt!« Er hörte den Alarmruf schon von Weitem durch die Gänge hallen, gefolgt von hastigem Getrappel. Wie immer. Und wie immer ließ er sich nichts anmerken. Er begann jede Unterrichtsstunde damit abzufragen, worum es das letzte Mal gegangen war, und machte erst weiter, wenn wenigstens drei Schüler geantwortet hatten. Ein so vertrautes Ritual, zu sehen, wie sie dastanden und grübelten und wegschauten und allzu sichtbar hofften, nicht aufgerufen zu werden, dass Simon darüber mühelos in das zurückfand, was er als sein normales Leben bezeichnet hätte. Die Turbulenzen von heute Morgen, er hatte sie beinahe vergessen, als die dritte Antwort kam und die Klasse kollektiv aufatmete. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie im Mittelalter jemand eigentlich König wurde, erklärte Simon und griff nach einem Stück Kreide. Wir schreiben das Jahr 1024, Heinrich II. Ist tot und es gibt keinen Thronfolger. Was tut man in so einer... Er hielt inne. Sein Blick war durch das Fenster hinaus auf den Schulhof gefallen, auf die Reihe der Pflanzkübel aus Waschbeton, die alle Schüler als nicht zu übertretende Grenze zu akzeptieren gelernt hatten. Jenseits dieser Kübel stand ein Indianer mit bunt bestickter Kleidung, prächtigem Federschmuck und einem Handy am Ohr. Die Kinder stürzten aufgeregt an die Fenster, sahen ihn also auch. Immerhin, das hieß, dass er sich diese Gestalt nicht nur einbildete, was beruhigend zu wissen war. »Ruhe«, mahnte er, »setzt euch wieder hin, wer immer das ist ganz bestimmt kein echter Indianer, sondern jemand, der entweder unterwegs zu einem Kostümfest ist oder gerade von einem kommt.« Nach und nach kehrten sie auf ihre Plätze zurück. Während er darauf wartete, dass wieder so etwas wie Ruhe einkehrte, betrachtete Simon den Mann unten auf der Straße genauer. Breitschultrig war er, etwas kleiner als normal und den Gesichtszügen nach zumindest ein Mitteleuropäer. Verkleidet, ohne Zweifel. Aber beeindruckend. Die Jacke mit Fellbesatz hätte die sein können, die Simon einmal im Völkerkundemuseum eingehend betrachtet hatte. Sein Blick schien das Schulgebäude abzusuchen, während er telefonierte. Simon trat unwillkürlich vom Fenster weg. Im nächsten Moment ärgerte er sich über sich selbst, sich so durcheinanderbringen zu lassen von einem dummen Brief. Er verbot sich, noch einmal aus dem Fenster zu sehen und konzentrierte sich auf die Umstände der Wahl Konrads II. Zum König und seinen Weg zur Kaiserwürde. Erst am Ende der Stunde, die glücklich ohne dumme Königwitze über die Bühne gegangen war, blickte Simon noch einmal auf den Hof hinab, aber da war der Indianer längst wieder verschwunden.